wenn ich nicht nach Guben gefahren wäre, würde ich überhaupt nicht einfach nicht schlafen. Weißt du, es war ein Gefühl, dass ich muss da sein.
Hallo und herzlich willkommen zum Was tun Podcast. Hier sprechen wir mit Aktivistinnen über politische Strategie und darüber, wie die politische Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen kann. In dieser Folge sprechen wir mit Gibran Khalil über Antiraktivismus in Brandenburg und darüber, wie man sich an der Grenze zu Polen Neonazis in den Weg stellt.
Genau, da war nämlich jetzt gerade Ende Oktober eine Mobilisierung der faschistischen Kleinstpartei Der Dritte Weg hin zu einem sogenannten Grenzgang, so haben sie das genannt, aber eigentlich so eine Art Hetzjagd auf Geflüchtete, die da die Grenze von Polen zu Deutschland passieren sollten. Und da sind Gibran, aber auch viele Kollegen von ihm und hingefahren und haben da Protest dagegen organisiert, gemeinsam mit Menschen aus Guben, mit anderen Antira-Aktivistinnen aus Brandenburg und mit der Antifa.
Und das ist natürlich extrem beeindruckend und mutig, weil die Neonazis, die da aufmarschieren, gewaltbereit sind und gefährlich. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass einige von denen, die da aufgegriffen wurden von der Polizei, aus dem NSU-Umfeld stammen und da ja ausgerüstet mit Nachtsichtgeräten, Bajonetten, Macheten und Schlagstöcken unterwegs waren. Ja, Jagd auf geflüchtete Menschen machen wollten.
Genau, das schließt auch an eine Hetzjagd tatsächlich von 1999, auch in Guben, als da Neonazis Jagd auf 3 Geflüchtete gemacht haben und der Algerier Farid Gwendul dabei tatsächlich ums Leben gekommen ist. Genau, das heißt, wenn jetzt der Dritte Weg da unterwegs ist und sagt, wir machen einen Grenzgang, dann ist total klar, worum es eigentlich geht, nämlich Jagd auf Geflüchtete zu machen und wieder solche Events zu schaffen, die natürlich in der Szene, in der rechtsextremen Szene für Schlagzeilen, Fame, Mobilisierung und so weiter sorgen.
Genau. Und Guben ist jetzt aber letztendlich gerade so eine Art Kristallisationspunkt, an dem es um sehr viel mehr geht, als um die Grenzgänge von ein paar gewaltbereiten Neonazis.
Bevor wir ins Gespräch mit Gibran starten, lass uns doch nochmal kurz über die Hintergründe reden. Und zwar ist es so, dass es eine neue Fluchtroute gibt über Weißrussland, dann Polen nach Deutschland, die gerade sozusagen, wo die Mittelmeerroute ja eine sehr tödliche und extrem gefährliche Route ist und sehr viele Pushbacks gibt in Richtung Türkei und die Balkanroute de facto geschlossen ist, es kurz so aussah, als ob es eine neue, verhältnismäßig sichere Fluchtroute halt über Weißrussland geben könnte. Und deshalb sind dann Menschen aus Afghanistan, Iran, Syrien, Irak, haben versucht, darüber in die EU zu kommen. Und es ist jetzt aber so, dass die Situation in Belarus immer schlimmer wird. Also Menschen kommen da an und werden dann aber von Polizei und Militär an die Grenze praktisch eskortiert. Also können sich da auch nicht bewegen oder können auch nicht im Land bleiben sozusagen und treffen dann da aber an der Grenze auf einen Zaun, den die polnische Regierung da inzwischen errichtet hat mit Stacheldraht und sozusagen jetzt im Grunde einer militärischen Zone, wo dann praktisch das polnische Militär und die polnische Polizei steht und die Leute nicht passieren lassen und stattdessen diese Geflüchteten, die jetzt in diesem Grenzgebiet sind, halt mehrfach von der belarussischen und der polnischen Polizei hin und her geschoben werden und praktisch wie materielle Verhandlungsmasse von der EU zu Belarus werden und es einfach richtig Schlimmes an der Grenze. Also die Leute starke Verletzungen haben, ganz viele Familien da sind, weil sie dachten, dass diese Route halt sicher ist, die Temperaturen total kalt sind, die Leute super entkräftet sind und einfach auch gerade viele Menschen sterben und sozusagen die EU guckt halt von hier aus zu. Die Situation ist ja jetzt total eskaliert, aber die geht auch schon etwas länger so, weil Lukaschenko ja im Sommer als Reaktion auf die EU-Sanktionen gegen Belarus wegen der Wahl, wo er sozusagen als weiterer Diktator sich etabliert hat und seine Bevölkerung unterdrückt hat, er ja dann sozusagen gesagt hat, er öffnet diese Fluchtroute als Druckmittel gegen die EU. Und das heißt, dass da seit dem Sommer schon Menschen diesen Weg auch genommen haben und praktisch über Belarus nach Polen und dann zum Teil auch nach Brandenburg eingereist sind und da jetzt vereinzelt auch immer noch Menschen ankommen.
Genau, und ich finde, was wichtig ist dabei immer weiter im Kopf und im Blick zu behalten, ist, dass letztendlich die EU sich auf dieses Spiel mit Lukaschenko auch total einlässt, indem sie halt versucht, die restriktive Flucht- und Migrationspolitik aufrechtzuerhalten, anstatt zu sagen, wir gewähren den Menschen, die auf der Flucht sind, ihr Recht, einen Asylantrag zu stellen, versucht sie sich weiter abzuschotten und es gibt irgendwie so einen neuen restriktiven Diskurs in Deutschland über die Situation an der deutsch-polnischen Grenze, wo dann von hybrider Kriegsführung gesprochen wird und sich letztendlich auch Politiker in der sogenannten politischen Mitte einreihen in einen Diskurs, der von der faschistischen Kleinstpartei Dritter Weg über die AfD, Innenminister Horst Seehofer, bis weit in die Mitte der Gesellschaft reicht.
Ja, und das finde ich auch echt total abgefuckt. Also sowohl die EU, dass die halt einfach ja auch Menschen total entmenschlicht dadurch, dass sie dann halt sich irgendwie auch erpressbar macht von so einem von jemandem wie Lukaschenko. Dadurch, dass es ja keine legalen Fluchtwege in die EU gibt, sozusagen eröffnet man halt erst die Möglichkeit, dass irgendwie mit Menschen umgegangen wird, wie mit so einer Masse, die als Druckmittel eingesetzt werden kann. Und dann gleichzeitig halt als auch die deutschen PolitikerInnen, die da irgendwie so voll, die das so krass mittragen und hier irgendwie auch verstärken. Dadurch, wenn man dann von hybrider Kriegsführung spricht, denkt natürlich keiner mehr an Menschen, die in diesem Grenzgebiet einfach gerade unterwegs sind und die aus Kriegsregionen kommen.
Ja, genau. Das ist irgendwie, es kommt einem so ein bisschen bekannt vor. Der türkische Präsident Erdogan hat das ja auch schon mal gemacht. Und es gibt irgendwie immer so einen relativ scheinheiligen politischen Diskurs hier auch darüber, so die bösen Diktatoren, die versuchen hier Menschenleben zu instrumentalisieren, wo natürlich was dran ist, aber gleichzeitig funktioniert dieses Spiel eben nur, solange man eben ja keine menschenrechtsbasierte Politik selber machen will.
Ja, so. Genau, diese ganze Situation kristallisiert sich jetzt in Guben, wo ja sozusagen zu einer Diskursformation, die funktioniert, gehört ja auch immer eine Aktion, an der sich dann Sachen irgendwie auch zeigen. Und das hat ja der dritte Weg in Guben geplant. Nämlich genau die Situation von Geflüchtete kommen über die Grenze, sie greifen die da auf, sozusagen greifen die natürlich nicht nur auf, sondern machen auch Jagd auf die. Und wo sich praktisch diese Entmenschlichung dann ja irgendwie auch materialisiert auf eine Art und Weise. Und dem haben sich aber natürlich auch viele Menschen entgegengestellt und sind nach Guben gekommen, um sich auch da auf eine Art und Weise schützen vor die Geflüchteten zu stellen oder da auch auf den Feldern zu stehen und aufzupassen, dass der dritte Weg da nicht lang geht und da keine Macht über die Situation bekommt. Genau, mit einem dieser mutigen Aktivisten wollen wir jetzt gleich sprechen.
Ja, viel Spaß mit dem Interview mit Gibran. Hallo Gibran.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht, um einmal ins Gespräch zu starten, wäre es super, wenn du dich einmal unseren Hörerinnen vorstellen könntest und sagen könntest, wer bist du eigentlich und was hast du mit diesem ganzen Thema eigentlich zu tun?
Ich bin aktiv in verschiedenen Antirak-Kontexten. Das heißt, Anfang 2014 bin ich aktiv bei einer Initiative, die als Jugendliche ohne Grenzen, die kämpft für Bleiberechte, gegen Lager, gegen Abschiebungen und für die Umsetzung der Kinderrechtskonvention. Und bin ich auch Anfang an von einem Netzwerk auch aktiv, der ist Welcome oder Welcome United. Da mache ich viele Sachen mit denen. Ich komme übrigens aus Pakistan. Ich freue mich sehr, heute mit euch dabei zu sein. Vielen Dank.
Cool. Ich freue mich auch sehr aufs Gespräch.
Vielleicht könntest du ja noch einmal sagen, praktisch in dieser ganzen Situation in Guben und als der dritte Weg aufgerufen hat, da jetzt zu diesen Grenzgängen. Erstmal, wie hast du davon überhaupt erfahren und was hast du dann gemacht?
Es war so, dass eine Freund entdeckt, dass die dritte Partei, die Neonazi oder faschistische Partei, macht eine Aktion in den Guben, in der Grenzen, da wo die deutschen und polnischen Grenzen sind. Danach habe ich schon ein paar Menschen die Aktion weitergeleitet. Dann am Mittwoch, ich habe schon konkret geredet mit ein paar Aktivisten, die auch beim Welcome United in New York aktiv sind. Wir haben gesagt, sollen wir etwas machen, wie das läuft. Man muss vor Ort sein, man muss gegen Rassismus, gegen Faschisten, vor Menschenrechte, vor Asylrechte einfach etwas, ein Zeichen zu setzen. Das heißt, dann am Mittwoch haben wir mitbekommen, oder spät Nachmittag, dass es wird etwas geben in Guben, eine Mahnwache, aber die wünschen Unterstützung außer Guben. Das heißt, die Menschen wie Berlin, Potsdam, Cottbus, Frankfurt, dann wir sind das seitdem dann mit den Kontakten. Wir haben Kontakt gehabt, dann, wir leben in Digitalisierung, es gibt Signal, es gibt Mail, es gibt etwas, dann wir haben schon da verbindet. Das heißt, was wir konkret gemacht haben als Welcome United oder York, das war so, wir haben schon mehr Kontakte in ganzen Branden und die Fläche Land, das heißt, wir haben Kontakte in Bani, wir haben Kontakte in Brandenburg-Ahrfeld, wir haben Kontakte in Frankfurt oder wir haben Kontakt in Bad Belzig, wir haben Kontakt. Das heißt, in kleinen Städten, wo die Geflüchteten, die selber betroffen sind, auch da wohnen und die auch kleine Initiativen haben. Dann, wir haben versucht, zum Beispiel, auch den zu mobilisieren, den vor Ort zu sein, die sollten da vor Ort sein, dass das ist die Kämpfe für den, wenn die auch mitmachen, das wäre großartig. Das heißt, dann, wir haben schon den gefragt, die waren bereit, die haben gesagt, natürlich, wir werden da auch kommen. Es gab Aktivisten, die waren aus Brandenburg-Havel, waren aus Cottbus, die BPOC, Geflüchtete und Migranten, die sind noch in Guben gekommen. Das war nicht nur Neonazi in der Hecken, wo in den Grenzen unterwegs waren, sondern war auch die Menschen, die auch für weltoffenes Brandenburg ein Zeichen zu setzen, die auch vor Ort waren.
Das heißt, ich ordne das nochmal ein bisschen auch ein für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich nicht so gut in Brandenburg auskennen. Das heißt, ihr habt so richtig Leute aus richtig vielen, so, das sind alles so kleinere Städte. Barnim zum Beispiel ist ein bisschen nördlich von Berlin. Eisenhüttenstadt ist auch an der deutsch-polnischen Grenze eine Stadt, genau wo Gibran ja auch gerade gesagt hat, wo die Erstaufnahme ist. Doberlo-Kirchhain ist ein bisschen westlich von Berlin. Brandenburg an der Havel ist auch ein bisschen südwestlich von Berlin. Also es sind sozusagen ganz viele so kleine Städte in Brandenburg, die so ein bisschen in Brandenburg verteilt sind auch, wo ihr die Leute praktisch mobilisiert habt, die ihr kanntet und auch gesagt habt, okay, wenn sich das in dem Moment gerade an der Grenze kristallisiert, dann ist das der Moment, wo wir als Zivilgesellschaft und wo auch wir als organisierte Geflüchtete, die ja irgendwie auch von der Thematik betroffen sind und auch solidarisch sind mit den anderen Menschen, die nach Deutschland flüchten wollen, wo ihr praktisch auch hinkommt. Und ihr habt auch Kontakt aufgenommen zu dem, ich habe gesehen, dass die Person, die in Guben die Mahnwache angemeldet hatte, das war ja ein Gubener selbst aber, ne?
Ja, natürlich.
Für mich gibt es irgendwie daran anschließend so ein bisschen zwei Fragen oder Aspekte, die mich irgendwie besonders interessieren. Das ist natürlich einerseits gibt es da in Guben die Neonazis, die man irgendwie blockieren muss, auf die man reagieren muss, wo man klar machen muss, ihr habt hier keinen Platz, wir stellen uns gegen euch. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, die ganzen Menschen, die ankommen, die Unterstützung brauchen, Solidarität brauchen. Und könntest du da vielleicht nochmal so ein bisschen sagen, so wie sich das praktisch so ein bisschen aufteilt? Also so gibt es da so eine Art von Arbeitsteilung, die Antifa blockiert die Nazis und die BPOCs kommen an die Grenze und gucken, sehen wir Leute, die gerade ankommen, denen wir helfen können? Oder das war jetzt ein bisschen verkürzt gesagt natürlich, das ist mir klar, aber so wie das genau abgeht?
Ich denke so, es gibt auch Antifa, es gibt auch Migrantifa, ne? Die auch Widerstand leisten, so, ne? Auch die Migranten, Migranten, die auch in diesem Feld unterwegs sind, seit Jahren so viele Sachen machen, ne? Und ich würde so sagen, weil man schaut so, ne? Es gibt eine Zivilgesellschaft in Brandenburg, in Guben, ne? Das heißt, die machen praktische Arbeit vor Ort. Integration, die machen zum Beispiel die Menschen helfen, die vor Ort sind, die Wohnung suchen oder zum Beispiel auch begleiten in Behörden verschiedene Sachen, ne? Und ich denke so, wenn man nochmal schaut, ne? Das Guben ist nicht, ich habe auch das gesagt, das ist nicht nur Phänomen, ne? Das ist nicht neu jetzt, ne? Es sind überhaupt nicht nur Nazi, sondern die sind Nazi. Die waren 90er Jahren, die sind da, die werden da bleiben. Das heißt, das sind große Aufgaben von Politik, Zivilgesellschaft, Polizei. Das alles müssen und sollten etwas tun. Leider, das ist bis jetzt nicht gemacht wurde. Das wollte ich einfach klar so sagen. Das heißt, du hast vorher gesprochen über Farid, ne? Mhm. Und letztes Jahr gab auch wieder Itzjagd auf den Guben. Es gab auch in Medien, ne? Mhm. Nicht so wie jetzt. Das heißt, wenn dritte Weg sagt, wir machen eine Aktion, jetzt kommt, wir alle Deutschen, weiße Deutschen, wir alle müssen jetzt Antifaschisten sein, so, ne? Na klar, müssen wir Antifaschisten sein, aber nochmal, Hintergrund nochmal schauen, ne? Diesen Lager in Brandenburg, wenn man schaut, in 90er Jahren, erste rechte Mord, das war Amadeo Antonio, ne?
Ja.
Das war auch in Brandenburg, ne? Das war in Eberswalde. Ich denke so, es gibt so viele Leute, die auch Zivilgesellschaft aktiv sind, die auch manchmal kleinreden. Ich habe auch ein bisschen gemerkt, ein paar Leute, die haben gesagt, die sind die Neonazi, die kommen von anderen Bundesländern. Ja, natürlich, die waren ein paar Neonazi, die kamen aus Bayern, Berlin, Sachsen, Brandenburg, das alles, ne? Aber wer hat das Raum gegeben? Wer hat diese Aktion aufgerufen? Das sind die Menschen, die auch in Guben und Brandenburg oder Spree-Neiße da wohnen. Ne? Mhm. Das müssen wir auch klar sagen, dass es gibt die Nazi, die eine krasse Struktur auch haben.
Hallo, sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was-Tun-Podcast. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonnier doch jetzt den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder wo du die Folge gerade anhörst. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst oder über jede Form von Feedback gerne auch auf unseren Kanälen auf Twitter oder Instagram per Direktnachricht. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, genau, es gibt in Brandenburg schon lange immer wieder Zwischenfälle von Neonazis. Dieser Mord an Amadeo Antonio, aber auch Farid oder die Hetzjagden jetzt letztes Jahr, von denen du gerade berichtet hast, irgendwie eine Kontinuität. Und was mich einfach wahnsinnig an dir beeindruckt und auch an deinem Engagement unter anderem, ist, dass obwohl es diese Tradition rechter Gewalt gibt in Brandenburg, du als jemand, der selber nicht weiß ist und ja auch als Geflüchteter nach Deutschland gekommen ist, du da öffentlich auftrittst und dich dagegen stellst. Könntest du mal sagen, was das, wie du das erlebst, was das für dich bedeutet und wie du auch praktisch so den Mut aufbringst, dich da so zu exponieren?
Es gibt auch alltäglich Alltagsrassismus auf der Straße, in der Bahn, auf einem Arbeitsplatz, in den Schulöfen, so, ne? Das ist einfach krass so. Das heißt, wenn ich nicht etwas tue, dann wer macht vor mich so, ne? Wer macht vor die anderen Menschen, die traumatisiert sind, die betroffen sind, die wollten nicht Öffentlichkeit, Arbeit, etwas mitmachen wollen, aber die Info, die wir als haben von den Menschen, die auch in einem wohnen, die auch Rassismus erleben in verschiedenen Arten und Weisen, von sowohl struktureller Rassismus als auch alltäglicher Rassismus, ne? Das heißt, dann, wenn ich nicht mache, natürlich noch eine andere BPOC oder eine geflüchtete Migrant oder Migrantin wird machen, aber für mich, es ist so, dass was ich hier erlebt habe, das war einfach nicht einfach. Dafür muss ich kämpfen, dass ich auch seit Jahren ihr lebe und ich noch erlebe diesen Rassismus auch in diesem Land. Trotzdem, viele Menschen sagen, nein, es gibt keinen Rassismus hier. Ne?
Aber wie ist das, wenn du nach Guben fährst?
Natürlich ist es auch für mich gefährlich, ist, ne? Aber es gibt auch die anderen Menschen, vor denen auch gefährlich ist. Ne? Ich habe auch Unterstützung von verschiedenen Freundkreisen, weil ich weiß, wenn etwas morgen mit mir passiert, ich bekomme direkt Unterstützung und Hilfe von Freunden und Freundinnen. Aber es gibt die Menschen, wenn die auch irgendwo angegriffen werden, zum Beispiel im Lager, in der Lager oder auf der Straße, die haben nicht so viel Möglichkeit, so, ne? Diesen Angst, das gibt das in meinem Kopf so. Aber ich sage so, manchmal, ich bin auch nicht weiß oder biodeutsch, ne? Aber ich bin auch einzige, ich würde auch manchmal sagen, ich bin auch ein Privilegierter, dass ich habe Kontakt mit den Menschen, die auch in diesem Aktivismus, in diesem Antira-Kontext, Antira-Bewegung oder Antifa-Bewegung auch unterwegs sind, ne? Weil ich sitze gegenüber euch, dann, das heißt, ich habe Kontakte so viel, deswegen, wir haben in Kontakt gekommen, jetzt, wir machen jetzt einen Podcast und Interview, so etwas, ne? Das ist auch ein Ding, so. Und, wichtiger Punkt, würde ich so sagen, wenn ich nicht nach Guben gefahren wäre, wurde ich überhaupt nicht einfach nicht schlafen, weißt du, es war ein Gefühl, dass ich muss da sein. Als ich kam aus Kuben, vor mich war, ich war sehr zufrieden. Ich habe Leute vernetzt, ich habe da etwas geredet, ich habe schon ein paar Sachen da vor Ort gemacht. Das heißt, es ist eine Zufriedenheit für mich so. Wenn ich nicht irgendeine Aktion gehe, natürlich arbeitmäßig, so andere Sachen, aber wenn ich sehe, dass es sehr notwendig ist zu da fahren, dann muss ich fahren oder ich soll da fahren.
Mhm. Voll. Wie ist denn das, wenn jetzt zum Beispiel in Guben waren ja, da wart ihr ja vor Ort, aber es waren ja auch, haben ja auch ganz viele weiße Gruppen zum Beispiel dahin mobilisiert. Mhm. Und wie ist denn das dann sozusagen, gerade weil es ja, du hast es eben schon angesprochen, so das Treffen ja einfach ganz privilegierte Situationen von Menschen mit sozusagen Menschen zusammen, die diese ganzen Privilegien einfach von Weißsein zum Beispiel nicht haben. Wie ist denn dann die Zusammenarbeit mit den Gruppen? Was ist denn da so deine Erfahrung? Ist das, hast du das Gefühl, es läuft eigentlich ganz irgendwie ganz gut oder hat sich da auch seit letztem Jahr vielleicht nochmal viel verändert in der Zusammenarbeit? Das, weil du jetzt gerade schon angesprochen hattest, dass seit letztem Jahr irgendwie schon nochmal dieses ganze Thema von Alltagsrassismus und auch ja noch Rassismus in der linken, auch in der linken Szene und auch in vielleicht weißen Organisationen, die sich für die Rechte von Geflüchteten einsetzen, aber ja manchmal trotzdem sehr stark in diesem wir helfen denen jetzt verhaftet sind. Wie ist denn da so deine Erfahrung? Und würdest du auch sagen, da verändert sich?
Komm ich so Konzert. Hippie so, ne? Aber ich denke so, wir mussten einfach, ich am Wochenende, es gab auch hier in Potsdam eine Party, das heißt Geburtstagfahrt über den Freiland. Ich habe da gemerkt, ne, es ist so ein Potsdam, es ist auch nicht Guggen oder Cottbus oder so, ne. Ich habe da gemerkt, dass ich war die einzige BPUC vor Ort da. Das ist eine Gelände, wo die Menschen, die auch Anti-Ra-Bewegung unterwegs sind und die antifaschistische Arbeit leisten und die Räume verfügbar stellen für andere Menschen, die auch da benötigen, ne. Ich habe nochmal eine Freundin spezifisch geredet, so. Ich habe gedacht, wir brauchen eine, nicht nur kritische Begleitung, sondern eine solidarische Beobachtung. Mhm. Na? Das heißt, solidarische Beobachtung. Das heißt, wir müssen auch miteinander nochmal schauen, dass wie wir miteinander umgehen, wie zum Beispiel eine weiße Aktivist oder Aktivist hat andere Erfahrungen als ich, BPOC, oder Geflüchtete, habe ich andere Erfahrungen, ne? Mhm. Das heißt, wie können wir auch unsere Erfahrungen austauschen? Ich denke, das braucht eine Augenhöhe Prinzipien, das leider noch fehlt. Es gibt so viele Aktivisten oder Aktivisten, die weiß oder bio-weiß deutsch sind, die auch reflektiert sind. Und es gibt natürlich auch die Menschen, die noch nicht, die überhaupt nicht reflektieren, was die machen. Natürlich, die machen coole Sachen auch, ne? Aber diese Reflexion, das braucht noch, ne? Weiß, kritisch zu sein, auch manchmal, man muss noch mal schauen, dass, was wir sagen immer so, wir Elfen und wir sind so Upper Class, dann die sind Lower Class, ne? Ich denke, da brauchen wir Augenprinzipien. Und ich denke so, wenn man schaut, Welcome United oder manchmal verschiedene Veranstaltungen mit anderen Initiativen, die auch weiß sind, auch in Brandenburg unterwegs sind, wenn wir da gehen in Gespräch und Kooperation. Wir sagen, dass es muss auch ein Prinzip sein. Das heißt, wir brauchen sowohl antifaschistische Kontexten und auch antirassistische Kontexten. Sonst werden wir auch, wir müssen nicht uns spalten. Das Neonazi oder Faschisten, Rechtsextreme oder AfD, die wollten immer uns spalten. Aber ich denke, es braucht ein paar Menschen, die inzwischen eine Brücke zu bauen zu etwas.
Ja, voll. Also ich finde es voll spannend, was du sagst mit dieser, du hast es eben so ganz kurz diesen Begriff gesagt, solidarische Beobachtung. Und das finde ich irgendwie eine ziemlich, hört sich für mich irgendwie, also habe ich noch nie so gehört als Begriff irgendwie und finde ich aber irgendwie einen total interessanten Gedanken, weil ich glaube, das Problem ist ja wirklich oft, dass dann, ich kenne es auch andersrum, dass dann viele Leute sich vielleicht auch nicht mehr trauen, Anti-Ra-Arbeit zu machen, weil sie denken, sie können die ganze Zeit Sachen falsch machen oder als weiße Person, weil sie denken, sie können Sachen falsch machen oder dass es dann irgendwie so eine Art Call-out gibt oder so und das halt manchmal das auch verhindert, dass Leute überhaupt so richtig aktiv werden. Und ich finde so solidarische Beobachtung finde ich so ein total guten Begriff dafür, dass man natürlich an Sachen arbeiten muss und dass natürlich Fehler passieren und natürlich weiße Personen sich auch manchmal nicht okay verhalten. Und dass man das dann, dass man so einen Raum kriegt, das zu spiegeln halt irgendwie und sich dann auch darin zu entwickeln und weiterzuentwickeln, finde ich irgendwie einen voll guten Gedanken, ja.
Aber ich fand auch noch ein anderer Aspekt, von den du genannt hast, Gibran, total wichtig, dieses auf Augenhöhe das zu machen. Wir hatten also Solidarität zu verstehen, nicht als wir helfen, also irgendwie weiße Menschen helfen nicht weißen Menschen oder so, sondern zu sagen, Solidarität ist wirklich ein gemeinsamer Kampf.
Ja, ganz genau.
Und gemeinsam können wir nur kämpfen, wenn wir uns eben auch verstehen als ebenbürtige Menschen auf Augenhöhe, die da ja eben sich auch in einem gemeinsamen Struggle befinden. Ne?
Ja, ja, ganz genau. Und ich würde auch zum Beispiel einen Punkt nehmen. Ich habe auch das solidarische Beobachten von einem Aktivisten mitbekommen am Wochenende. Ich fand das sehr spannend so, ne? Dann die hat gesagt, dass Gibran, weißt du, wir haben uns so viele Menschen, wenn die Abschiebung bedroht sind, wenn die Weißen, die auch unterstützen, zum Beispiel übernachten oder einen Raum zu finden, soziales, ne? Und sie hat gesagt, wie immer, einfach jedes Mal sagen, thank you very much, so etwas, ne? Würdest du sagen, wir bedanken zu viel, ne? Sie hat gesagt, nein, müssen wir das aufhören? Wir müssen nochmal schauen, wie privilegiert ist diese weiße Person, ne? Diese Person, die andere Person hilft und unterstützt, ne? Wenn diese Person, wenn die zweite Person die Abschiebung bedroht ist oder wäre, ne? Wenn der auch nicht Abschiebung bedroht wäre, wenn der doch gleiche auf das alles, weil das gibt, um ihr Privilegien zu tun, das spielt ihr Macht zu tun, das alles so, ne?
Ich finde halt auch, also ich finde, was so mit diesem Danke auch voll ist, das ist ja keine Serviceleistung der weißen Person, sondern das ist halt einfach deren Aktivismus.
Ja.
Und natürlich kann man sich, man kann sich auch auf Augenhöhe bedanken, irgendwie sozusagen, einfach machen wir ja auch untereinander irgendwie, wenn irgendwas mal gut gelaufen ist, aber halt nicht dafür, dass man einfach was macht, wofür man sich ja auch selber entschieden hat. Die weiße Person hat sich auch einfach entschieden dafür, dass sie in diesem Kampf aktiv sein will,
ja,
und halt diese Aufgabe übernehmen will. Und genau, also finde ich irgendwie, finde ich eine total bildlich, eine total gute Situation.
Ja. Mhm. Genau, da wird es ja auch irgendwie schon relativ praktisch. Und in unserem Podcast ist ja das auch immer praktisch der Fokus, dass wir wissen wollen, was kann man denn tun? Und wenn du jetzt sagst, Gibran, du sprichst jetzt von solidarischer Beobachtung, was sind denn Sachen, wo du sagst, okay, den Podcast hören, denke ich, auch sehr viele weiße Aktivistinnen oder Aktivisten.
Und BPOC auch.
Und BPOC auch, aber jetzt mal als erstes an die weißen Aktivistinnen gerichtet. Wenn du jetzt von solidarischer Beobachtung sprichst, wie schafft man denn das auch, das herzustellen? Also wenn wir jetzt sagen, es gibt damit ein Problem in der Linken auch, was sind denn aus deiner Sicht Strategien, wie man das schafft, dass es wirklich dazu kommt?
Ich denke, das ist nicht natürlich ein langer Weg, ne? Weil man schaut so auch Antira-Arbeit in 90er Jahren, Anfang 2000er, ne? Das war, ich habe auch mitbekommen, die haben immer gesagt, das war meisten Aktivistinnen immer unterwegs und die weißen Männer waren immer Antifa beschäftigt, so, ne, wir machen Blockade, wir machen das und wir machen das alles. Ich finde, das ist total verändert, ne? Aber nicht so verändert, das muss verändert werden. Und ich denke, die haben schon damals gesagt, das ist eine Care-Arbeit, das ist eine soziale Arbeit, so, ne? Ich denke, dafür müssen wir uns bilden lassen. Das heißt, wenn es gibt Initiativen, wenn es gibt Bündnisse, Netzwerke und es gibt die Menschen, die auch Workshop bieten, ne? Und einfach so, die sollten von diesem Workshop, wenn es geht um Rassismus-Workshop, weißkritisches Workshop oder koloniales Workshop auch, wenn die auch das einfach, diese Workshop mitmachen, dann vielleicht wäre gut. Und zweitens, ich würde sagen, vielleicht wäre gut, dass wir müssen auch immer nicht die schwäche Seite von BPOC, von Geflüchteten zu lernen. Und natürlich, die haben noch Fähigkeiten, die haben andere Erfahrungen, die haben andere Ideen, die haben anderes Utopien, so, ne? Das kann man von denen solche Sachen auch lernen.
Ja, und jetzt ja auch in deinem Kontext ist ja auch ganz klar, du hast natürlich, wenn du jetzt als eine Person, die selber als Geflüchteter nach Deutschland gekommen ist und es geht jetzt da auch zum Beispiel um Leute, die als Geflüchtete wieder über die Grenze kommen, hast du natürlich auch einen ganz anderen Zugang zu diesem Thema als jemand, der irgendwie als deutsche Kartoffel in Niedersachsen aufgewachsen ist, so wie ich.
Ja. Keiner Rassismus gegen Weiße, ne? Ich habe schon erfahren, dass ein paar Aktivisten oder Aktivisten werden nach Belarus oder an den Grenzen Belarus und Polen fahren, da auch beobachten. Ich dachte, das ist richtig super cool so, aber die wohnen auch in der Nähe eine Lager, zum Beispiel eine Geflüchtetenheim, was da scheiß läuft, man muss auch da auch denken, ne? Was muss da auch verändert werden? Natürlich Außengrenzen. Ich bin total dafür so, ne? Dass die Menschen, die auf dem Flug sind, die traumatisiert werden, man muss helfen, so, ne? Es gibt so viele Menschen jetzt, auch in Potsdam, es gibt wir Pachen 1, die auch aufrufen, ich bin Kleidung, das halt, natürlich, das ist richtig cool, ne? Aber wir sollten nochmal schauen, was läuft in unseren Städten, was läuft in unseren Dörfern, wo BPUC wohnen, wo Geflüchtete wohnen, wo gibt es Bedarf für die Unterstützung, ne? Weil die leben auch nicht, die leben überhaupt nicht normal, sondern die leben in, die normal, ich meinte so wie eine weiße Person wohnt in einer WG oder in einer Wohnung, die haben so ein eigenes Zimmer, Privatsphäre, das heißt, die kann auch etwas arbeiten, die kann etwas für die Schule machen, wenn es geht um Kinder, so, ne? Das ist überhaupt nicht normal für die Geflüchteten, solche Sachen zu machen, ne? Das heißt, man sollte auch nochmal nicht nur Außengrenzen schauen. Das ist unbedingt, man muss etwas zu tun, ne, da, ne? Und die Menschen unterstützen vor Ort, so, wenn es um medizinische Versorgung, wenn es geht um menschenwürdige Versorgung, wenn es geht um Rechteversuch, man muss da natürlich muss machen, so, ne? Aber auch in das, wo jemand in irgendwo wohnt, wo Geflüchtete heim ist, man soll auch da auch schauen.
Hallo Inken und Valentin, hallo liebe Hörer und Hörerinnen vom Was tun Podcast. Ich bin Marc von dem Verein Sea Punks. Wir möchten Seenotrettung betreiben im Mittelmeer. Was heißt, wir möchten, wir müssen. Denn es sind schon allein dieses Jahr wieder über 1300 Menschen auf ihrem Weg nach Europa gestorben. Das sind unfassbare Zahlen, wie wir finden. Und wir haben auch schon viel zu lange zu Hause gesessen, einfach nur gemeckert und die Faust geballt. Es reicht nicht. Wir wollen einfach was machen. Wir wollen loslegen. Wir wollen irgendwas dagegen tun. Und diesem Sterben auf dem Mittelmeer irgendwas entgegensetzen. Und deswegen möchten wir Gelder sammeln, um ein Rettungsschiff zu kaufen, beziehungsweise auch ein Beobachtungsschiff, um die Menschenrechtsverbrechungen dort dokumentieren zu können und mit anderen Seenotrettungsorganisationen zusammenarbeiten zu können. Dazu haben wir eine Better Place-Kampagne ins Leben gerufen. Es wäre ganz toll, wenn ihr uns da unterstützen könntet mit Spenden oder natürlich auch einfach euch einbringt. Macht gerne mit, wir suchen immer Unterstützung. Wir sind ein Verein, der über Deutschland weit gespreadet ist. Wir machen unsere Meetings immer per Video und egal wo ihr seid, egal was ihr könnt auf jeden Fall mitmachen und euch irgendwie einbringen. Wir machen zum Beispiel viele Info- und Merch-Stände auf Konzerten von Bands, die uns supporten. Man muss wirklich kein Sanitäter oder eine Juristin sein, um irgendwas tun zu können gegen das Sterben auf dem Mittelmeer. Wir würden uns freuen, wenn ihr Interesse habt. Supportet uns über Spenden oder meldet euch gerne. Macht mit seapunks.de. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, was weiße Menschen tun können, also jetzt gerade im konkreten Konflikt, aber auch gegen Alltagsrassismus. Und Gibran, wie ist das denn aber jetzt zum Beispiel bei BPOCs oder Menschen mit Fluchterfahrung, die ja zu dem Thema auch einen ganz anderen Zugang haben und auch einen ganz anderen Erfahrungshorizont, was können die denn tun?
Wenn die Geflüchteten BPOC sehen die Menschen wie ich, ne? Ich bin gar kein Weiß, ne? Mhm. Die auch trauen, so etwas zu sagen. Weil die haben schon krasse Fluchtwege, die wurden bestimmt angegriffen von den Menschen, von der Polizei, sowohl von der, also ich meinte so Weißrussland, aber als auch Polen oder Deutschland Polizei, ne? Das ist einfach so, dann vielleicht es wird auch Erleichterung von dieser Person sein, mhm. dass die kann auch mit mir ansprechen kann. Mhm. Das ist ein Vorteil. Mhm. Aber wenn man an der Seite guckt, ne, das heißt, zu Racial Profiling so. Mhm. Das ist ja. Zwei Seiten, nicht eins so. Ja. Das zwei Seiten von einer Medaille.
Ja, total. Aber das finde ich total interessant, dass tatsächlich, natürlich, wenn man als BPOC-Person dahin fahren würde, zum Beispiel, setzt man sich natürlich selber stärkeren Repressionen aus und so, und ist aber vielleicht auch wieder stärker, kann eine bessere Ansprechpartnerin oder ein besserer Ansprechpartner sein für Geflüchtete, die kommen, ja, oder für andere BPOC-Personen, die da sind. Und deswegen ist es halt auch total wichtig, dass auch.
Genau.
Ja.
Das natürlich auch. Deswegen zum Beispiel für uns als BPOC oder Aktivisten auch in Brandenburg, wir auch machen ab und zu dann Besuch in Lager oder Geflüchteten in einer Stadt, so, ne? Dass ein paar Leute auch am Freitag da fahren, zu diesem Freitag, ne? Die auch da Flyer verteilen, die auch in Gespräch kommen mit den Menschen. Es geht nicht um Flyer verteilen, sondern in Gespräch zu kommen mit den Menschen, die auch da wohnen. Wie geht's hier? Was macht ihr da? Welche Unterstützung braucht ihr da vor Ort zu solchen Sachen? Ne?
Ja, ja.
Gibran, im Vorgespräch hattest du schon gesagt, dass der dritte Weg jetzt, dass dieser Grenzgang da in Guben jetzt keine einmalige Sache ist, sondern dass der dritte Weg sich jetzt auch längerfristig dort organisiert und da jetzt wieder Flyer verteilt zum Beispiel und immer wieder auftritt. Was bedeutet denn das für die Initiativen, die sich da dagegen stellen? Habt ihr jetzt auch praktisch längerfristig schon Sachen geplant an der Grenze? Und wie geht's da weiter?
Ich denke so, wir planen überhaupt nicht so viele Sachen an der Grenze. Ne? Wir auch planen eine vernünftige Vernetzung mit verschiedenen Initiativen, Einzelpersonen und Bundesen und Netzwerken, dass wir auch jetzt diese Rechtsdiskurs, die Suicide gibt, das ist nicht neu, ne? Aber ich denke, wir brauchen ein vernünftiges Treffen oder Vernetzung, dass wir auch in Öffentlichkeit kommen und sagen, dass was da passiert ist an der Grenze, die sagen, jetzt, wenn man schaut, die Flyer, Flugblätterverteilung in Guben und Großgastro von der dritte Weg, die Faschistenpartei, die sagen, Überfremdung kritische Flugblätter. Das ist einfach furchtbar, ne? Da kommen überhaupt nicht 100.000 Menschen, sondern die sind Camp Nou. Über 4.000 Menschen, 4.000, ne? Das ist auch nicht 2015, wo Siopa sagt etwas, dass wir müssen jetzt die Grenzen schützen. Bevor er in Ruhe oder Rente geht, der wollte einfach kontrollieren und Sicherheit besorgen, weil der weiße Mann weiß besser, der sagt so, ich brauche mehr Ordnung, mehr Sicherheit, aber wenn man schaut, seine rechte Augen ist so blind, ne? In diesem Land, es gibt so viele Faschisten, so viele Neonazi, die müssen verhaftet werden, die müssen knapp sein, aber die sind irgendwo verschwunden. Die Seehofer kümmert überhaupt nicht solche Sachen, sondern der macht Statement, wenn es geht um Abschottungspolitik. Der macht eine Abschottung, der macht zum Beispiel Panik, der bereitet zu Angst, ne? Der nimmt das rechte Diskurs für eigene Interesse. Ich denke, ja, wir brauchen einfach so Solidarität, ne? Wenn es geht um CSU und CDU, Christdemokraten, Christsoziales Partei, dass die sogenannte Partei, ne? Ich denke so, die müssen auch nochmal lernen, was heißt Menschenrechte, was heißt Asylrechte, was heißt Frauenrechte, was heißt LGBTIQ-Rechte oder.
Da reicht wahrscheinlich kein Rassismus-Workshop.
Ja, das heißt, ihr versucht jetzt aber auch praktisch in eurer Arbeit so diesen Diskurs, den wir auch am Anfang so ein bisschen beschrieben haben, der jetzt so von den rechtsextremen Gruppen bis in die gesellschaftliche Mitte, halt bis zur CDU reicht, da sozusagen versucht ihr jetzt auch einfach was dagegen zu stellen und auch ein Gegenbild zu zeichnen und zu sagen, nein, wir sind hier auch als Geflüchtetenorganisationen in Brandenburg und wir sind hier auch zu Hause und das ist auch sozusagen, wir nehmen auch die Geflüchteten auf, die jetzt kommen natürlich und die werden hier auch ihr Zuhause finden.
Ich würde auch, was du hast gesagt, völlig recht. Aber wenn man schaut, jetzt in Brandenburg, die demokratischen Parteien, die müssen ein Zeichen setzen gegen Rassismus, Rechtsextremismus, gegen Neonazi und die müssen kämpfen für eine weltoffenes Brandenburg, für Menschenrechte, Recht auf Asyl, ja, ne? Und was ich schaue zurzeit, dieser Diskurs von dritter Weg, jetzt ist der Diskurs nicht nur von der Mitte der Gesellschaft, auch am rechten Rand, diese Partei, Rechtspolitische Partei von AfD, die benutzt diesen Diskurs. Das heißt, am Wochenende gab von denen eine Aktion auch in Eisenstadt gegenüber Eisenstadt in Richtung, aber gab auch dagegen auch in Mahnwache. Und die machen auch diese Wochenende in Frankfurt oder, ne? Das heißt, die gibt Zivilgesellschaft, die auch dagegen eine Aktion macht, oder die haben schon eine Aktion aufgerufen, ne? Die Migration und Flugthema ist sehr komplex, ne? Aber in einem Land in Deutschland, das ist noch, die haben schon selber komplex gemacht, mehr komplex gemacht, so, ne? Weil die denken überhaupt nicht Menschenrechte, die denken über immer Nationalrechte, die denken immer die Diskurse von der rechten Parteien, die immer denken, dass wenn ein paar Menschen ihr Asyl bekommen, dann das heißt, wir verlieren unsere Wahlen, ne? Ich denke so, wir müssen einfach über Eigeninteresse überhaupt nicht jetzt denken, oder wir müssen Eigeninteresse an der Seite lassen vom Menschenrechte kämpfen. Wenn man schaut, zum Beispiel Genfer Konvention, ne? Wie kam Genfer Konvention hier, ne? Weil es gab ja Zweite Weltkrieg, so viele Menschen sind von ihr geflogen, so viele Menschen wurden ermordet hier, ne? Und die, so viele Menschen haben gar keine Chance gehabt, irgendwo einfach sich, was soll ich sagen, einfach ein gutes menschenwürdiges Leben zu leben, ne? Und man muss diese Genfer Konvention nochmal konkrete lesen, was steht da. Und nochmal nicht nur lesen konkret, was ist da, sondern das muss so ein Praxis auch sein von diesen Parteien. Ich denke so, es ist nicht das Problem von der CDU, CSU, sondern es gibt die auch Mitglieder oder Politiker und Politikerinnen von SPD, von der Linken und auch von der Grünen, ne? Die machen nicht so viel.
Die lassen sich treiben von den Rechten dann.
Ganz genau, würde ich so sagen, ne? Ich habe nicht richtig ausgedrückt, aber ganz genau. Und wenn man schaut, zum Beispiel jetzt auch in Koalitionsverhandlungen, ne? Und auch man schaut zum Beispiel kurz vor der Wahl, ne? Welche Partei hat über Flucht und Migration so viel gesprochen, so, ne? Das ist einfach absurd.
Genau, das heißt, für euch geht es jetzt in der nächsten Zeit darum, dieses Netzwerk in Brandenburg weiter am Leben zu halten, sprechfähig zu sein und auch schnell aktionsfähig zu sein, wenn wieder, wenn es wieder was gibt, um eben praktisch sich diesen Diskurs nicht aus der Hand nehmen zu lassen, und selber eben auch ein Bild dafür zu vermitteln, wie ein weltoffenes Brandenburg aussehen kann. Vielleicht ganz am Schluss nochmal die Frage, ob es konkrete Aktionen oder Kanäle gibt, denen unsere Hörerinnen und Hörer folgen können oder zu denen sie kommen können, wenn jetzt da womöglich an der Grenze wieder was passiert oder auch sonst in Brandenburg was los ist und man solidarisch sein will und unterstützen will.
Ja, gerne, würde ich einfach so sagen. Es gibt Facebook-Seite von Welcome United Berlin Brandenburg, Jungolsche ohne Grenzen Facebook-Seite und auch Inforeut, auch in Brandenburg, wenn etwas passiert, wenn es gibt eine Aktion gegen diese Faschos, gegen Rassisten, dann kann man auch so viele Infos von da auch haben.
Cool, die Infos verlinken wir euch auf jeden Fall alle in den Shownotes, da könnt ihr das nachschauen und euch eintragen oder den Kanälen folgen. Ihr seid bestimmt auch bei Twitter oder bei Instagram aktiv.
Ich bin selber, ja.
Ansonsten vielen, vielen Dank, dass du hier deine Sichtweisen und Erfahrungen mit uns geteilt hast und viel Erfolg für die weitere Arbeit.
Vielen lieben Dank und danke für die Einladung für den Podcast. Ich würde auch in andere Worten sagen, ich denke, wir haben schon so viel Deutsch geredet. Ich würde auch andere Sprache ein bisschen diverse zu sein, ne? Zum Beispiel auf Arabisch Shukran, auf Urdu Shukriya und auf Englisch Thank you, Französisch Merci. Das war ein vielen Dank.
Gracias.
Gracias, ja.
Wir wollen jetzt nach dem Interview nochmal so ein bisschen die losen Enden einsammeln. Und weil hier vielleicht meine erste Frage einfach an dich, was fandst du denn besonders bemerkenswert oder beeindruckend in dem Interview?
Ja, ich finde grundsätzlich diesen Bereich Anti-Rechts irgendwie einen total spannenden und vor allem einer, der irgendwie oft nach einer ganz anderen Logik funktioniert oder ganz andere Herausforderungen mit sich bringt als viele andere politische Bereiche.
Ja.
Dadurch, dass Rechtsextremismus ja oft auch gerade auf dem Land irgendwie ein großes Thema ist, so wie ja genau in Brandenburg auch auf dem so praktisch im Flächenland. Das irgendwie an sehr vielen Orten, in kleinen Orten auch, die Leute da irgendwie mobilisieren und man sich irgendwie fragt, was kann man dagegen tun. Mhm. Und ich fand es jetzt sehr interessant von Gibran zu hören, dass seine Anti-Rechtsarbeit jedenfalls halt vor allem darin besteht, ein großes Netzwerk aufzubauen, über das ganze Bundesland letztendlich, sich sehr gut zu kennen und in engem Kontakt miteinander zu stehen, um dann immer sehr schnell einsatzbereit zu sein, wenn etwas passiert und irgendwie an verschiedene Orte hin mobilisieren zu können. Also gar nicht so ein, wir planen Aktionen, wir überlegen uns den großen Masterplan im Voraus und wickeln den dann ab, sondern vor allem wir, ja, wie so ein bisschen, vielleicht könnte man sagen, wir spielen so ein bisschen Feuerwehr und sind immer dort, wo es gerade brennt.
Voll, das so als so eine Seite der Arbeit. Und dann auf der anderen Seite ja schon die konkrete Unterstützung auch von Geflüchteten, die ankommen. Das fand ich auch irgendwie total interessant und sehr, sehr hands-on zu sagen, wir gehen in die Erstaufnahmeeinrichtungen und gucken halt, wer da Unterstützung braucht und bieten da auch die Unterstützung an, machen Netzwerke bekannt. Ja, irgendwie so eine, also auch so sehr zweigleisig ja in so Unterstützung und Feuerwehr, wie du sagst, wenn es eine rechtsextreme Bedrohung gibt. Ja, ich fand es auch total interessant. Ich komme ja aus Brandenburg und kenne auch viele von diesen kleinen Städten und kenne auch die Mobilisierungsschwierigkeiten, die es auf jeden Fall in Brandenburg gibt und fand das auch eine sehr interessante Strategie zu sagen, ja, okay, man arbeitet überall mit der lokalen Bevölkerung zusammen, so wie jetzt auch in Guben, wo sozusagen ja in Gubener auch diese Mahnwache zuerst angemeldet hat. Aber halt auch zu sagen, genau, aber wir brauchen auch das Netzwerk von anderen Geflüchteten, mit denen wir uns gegenseitig empowern und unterstützen können, mit denen wir dann gemeinsam auch vor Ort sind. Wenn es da ja, wie er auch erzählt hat, jetzt immer mehr auch Veranstaltungen von Rechtsextremen in kleineren Städten gibt. Ich finde, das ist auch was auffällt, dass es wirklich nicht den einen großen Moment gibt, sondern einfach wirklich, dass ein Kampf ist, der in vielen kleinen Städten geführt wird.
Ja. Genau, und dann fand ich natürlich irgendwie an dem Gespräch schon auch noch sehr spannend, Gibrans Sicht einfach auf so dieses ganze Thema Zusammenarbeit von selbstorganisierten geflüchteten Initiativen und oder Selbstorganisierung und so der und weißen linken Gruppen und vor allem dieser Begriff, den er genannt hat, von so solidarischer Beobachtung als irgendwie so eine Art des Umgangs und vor allem auch so dieses, er hat ja auch immer wieder in dem Interview sehr klar gesagt, dass es ihn total stört, wenn praktisch weiße linke AktivistInnen Geflüchteten immer begegnen als ein solidarisch sein mit euch heißt für uns, wir helfen euch. So, und dass es da praktisch oft zu wenig Augenhöhe gibt und das, was ist, was, ja, was Gibran einfach in der politischen Arbeit extrem wichtig ist und was ich sehr nachvollziehbar fand, da mit einer anderen Attitude ranzugehen als mit so einem White Saviorism.
Ja, total. Und das ist halt, finde ich auch eine, also das ist ja einfach eine Dimension dieses Themas von weißer Privilegiertheit und sozusagen einfach andere Ressourcen, die ja weiße Menschen sozusagen in diesem Kampf haben, aber wo dann halt Solidarität, das haben wir auch besprochen, sozusagen dann halt wirklich auch heißt, das zu einem gemeinsamen Kampf zu machen und nicht zu sagen, wir machen das hier mit für euch oder so.
Ja,
total. Total. Und dann halt irgendwie aber wirklich auch die konkrete Arbeit da dran, ne? Dass das ja sozusagen für weiße Menschen halt auch Reflexionsräume bedeutet und wo sie natürlich die Arbeit irgendwie auch vor allem selber machen müssen, aber wo natürlich man auch Rückmeldung braucht.
Voll.
Weil man sonst, oder ja, kenne ich auf jeden Fall von mir auch, Sachen vielleicht manchmal irgendwie zu spät checkt von selber.
Und ich finde, es hat ja irgendwie voll zwei Ebenen. Also das, was wir jetzt gerade schon so ein bisschen nachbesprochen haben, ist diese Ebene von so in dem, ja, in der direkten Zusammenarbeit, im Plenum, wie kann man irgendwie sensibel umgehen, wie kann man einen diskriminierungssensiblen Umgang miteinander pflegen, wie kann man sich irgendwie gut begegnen. Aber es hat ja irgendwie auch noch voll diese Dimension von, Wie schafft man es, dass linke Gruppen so Flucht- und Migrationspolitik wirklich auch als ihr Spielfeld begreifen und da ja auch verlässliche Verbündete sind, groß hinmobilisieren können, auch aus den Städten aufs Land, um da sich praktisch an die Seite von betroffenen Leuten zu stellen, was immer noch nicht so richtig, was immer noch schwierig bleibt.
Also, voll. Naja, weil es halt selbst in der Situation, also ich muss ehrlich sagen, so, ich finde das eine mega coole Aktion, aber ich finde jetzt 150 Leute dafür, dass man da aus Berlin irgendwas zwischen 1 und 2 Stunden hinfährt, auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Und das, glaube ich, liegt nicht an der Mobilisierung, weil ich war im Urlaub in der Zeit und habe es über mehrere Chatgruppen mitbekommen, sondern auch daran, dass Leute, oder dass es so in der deutschen Linken halt einfach das Thema irgendwie total unterbelichtet bleibt. Das war ja sogar so, als es diesen Abschiebeflug nach Afghanistan gab im Sommer und da Protest war auf jeden Fall, aber jetzt ehrlich gesagt dafür, wie akut die Situation war, auch nicht überwältigend großer Protest. Und das finde ich selber irgendwie voll das schwierige Feld, wie das halt ein selbstverständlicher Teil davon wird. Und da habe ich manchmal das Gefühl so, also welche von meinen ersten Demos waren halt Antifa-Demos, weil das einfach in Brandenburg eine konkrete Bedrohung ist, die es da gibt und wo es irgendwie auch für so eine verfasste Zivilgesellschaft selbstverständlich ist, dass man da hingeht, weil wenn man da nicht hingeht, dann hat man eine Situation wie in den 90ern, wo halt einfach Rechtsextremismus sich ausbreiten kann und so. Und das halt wirklich als so eine gesellschaftliche Aufgabe zu verstehen, zivilgesellschaftlich, aber halt auch von einer radikalen Linken, habe ich das Gefühl, ist eigentlich diskursiv immer voll viel irgendwie auch da und gleichzeitig dann, wenn es halt so konkrete Situationen oder konkrete Aktionen gibt, oft halt irgendwie auch nicht und vor allem, wenn es nicht nur darum geht, eine Nazi-Demo zu blockieren, sondern wirklich auch so kleinere Gruppen, Flüge, sowas, ja. Und ja, ich merke, dass mich das manchmal auch ein bisschen ratlos zurücklässt.
Ja, ich glaube, es sind einfach immer wieder Punkte, wo man merkt, dass es, dass dadurch, dass linke Gruppen oft in Deutschland sehr weiß dominiert sind, es einfach lebensweltlich relativ weit weg ist. Und so einen Abschiebeflug zu blockieren einfach viel weniger im selbstverständlichen Repertoire oft ist als eine Nazi-Blockade von irgendeinem Marsch, wo man auch sagen könnte, ja, es ist wichtig, dass man sich denen entgegenstellt, aber...
Ja, es stimmt aber, glaube ich, was du sagst, weil die Nazi-Blockade ist halt im Zweifelsfall in einem Berliner... in Mitte, in sozusagen Berlin-Mitte, wo man so das Gefühl hat, man darf denen jetzt hier nicht das Feld überlassen. Ja. Und das Gefühl in Brandenburg ist halt bei total vielen Leuten...
Not
das
in sind my doch, backyard.
Das und da sind doch sowieso überall Nazis, was halt auch voll so eine Berliner Sicht auf Brandenburg irgendwie ist.
Voll.
Ja.
Genau, und da geht's halt einfach darum, dass ja die Linke das auch einfach im Sinne der Solidarität als eigenen Kampf versteht, solidarisch zu sein.
Ja, naja, und ihnen auch wirklich das Feld nicht zu überlassen, weil die, also sozusagen Verhältnisse in Brandenburg wie in den 90ern, dass es halt wirklich richtig aktive rechte Strukturen gibt, für die ja auch sowas, wenn jetzt so eine Hetzjagd gelingen würde, wäre das für die einfach richtig krasser Auftrieb, dass sie halt mit ihrer Politik Raum kriegen, jetzt auch jenseits des Diskurses und die in die Tat umsetzen können sozusagen. Das ist natürlich für rechte Gruppen ein total krasser Auftrieb, wo man irgendwie auch wirklich einfach aus einer linken Perspektive und auch aus einer linken Bewegungsperspektive auf Gesellschaft sich einfach auch im eigenen Interesse dagegen stellen muss.
Mhm, voll. Genau, und ein Satz, der mir auf jeden Fall noch lange im Gedächtnis bleiben wird, ist, als Gibran gesagt hat, so für ihn... Gerade als betroffene Person auch, ist es gar keine Frage, ob er sich das traut, dahin zu gehen oder nicht, weil das, die Neonazis für ihn natürlich auch eine riesige Bedrohung sind, sondern er muss dahin. Er muss praktisch, ja, er muss solidarisch sein mit Menschen, die da ankommen, denen und denen dabei stehen und nicht da die erste Frage ist nicht die des Eigeninteresses oder so, sondern.
Voll. Und ich fand es auch richtig schlau, was er gesagt hat, dass natürlich das für geflüchtete Menschen, die sich auch vielleicht wirklich total freuen, eine POC-Person oder eine andere früher geflüchtete Person als Ansprechperson zu haben, wenn die da ankommen und einfach eine Person, die sie ein bisschen besser versteht oder vielleicht auch besser übersetzen kann, was eigentlich gerade ihre Issues sind als eine weiße Person und Fluchterfahrung.
Ja. Ja. In diesem Sinne, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Folgt uns gerne auf Social Media oder vor allem auch auf der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
Zu Was tun.
Tschüss.
Tschüss. Das war der Was tun Podcast. Konzept und Redaktion Valentin Isen und Inken Bermann. Schnitt Julian Schlumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.